Also Selbstbestimmung als Begriff wird halt von vielen emanzipatorischen sozialen Bewegungen als so eine Leitvokabel verwendet. Und das Konzept hat auch offensichtlich ein großes Potenzial als emanzipatorisches Werkzeug für unterdrückte oder minoritäre gesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel eben in dieser Mein Bauch gehört mir-Kampagne in den Bewegungen für die Abschaffung des 218 in den 70er Jahren in Deutschland, in der BRD, muss man dazu sagen. Und die These dazu ist, dass dieser Selbstbestimmungsbegriff sein emanzipatorisches Potenzial aber weitgehend und vielfach verloren hat und das sozusagen nur noch eine Behauptung von einer selbstbestimmten Entscheidung gibt, die oft nur noch eine Verschleierung ist der Anpassung an die gesellschaftlichen Bedingungen bzw. an die Möglichkeiten, auch eine Verschleierung vor sich selbst. Ihres utopischen und ihrer kämpferischen Kraft beraubt, will diese Selbstbestimmung oft nur noch das, was eben gesellschaftlich zu wollen, nur noch anerkannt ist. Was eben auch an so einer gesellschaftlichen neoliberalen und biopolitischen Wendung dann nochmal wirkungsmächtiger geworden ist. Diese Forderung auf ein Recht auf Selbstbestimmung, verstanden eben als Abwesenheit von Bevormundung und Gängelung, war eins der Kernziele der Ende der 60er Jahre in den westlichen Ländern entstandenen zweiten Frauenbewegung. Und eben Ende in der Bundesrepublik hat sich das so rauskristallisiert in dem Kampf gegen das Abtreibungsverbot, gegen den 218, und gehört seitdem sozusagen zur Grundannahme feministischen Denkens. Also und einer Forderung. Kurze Seitenbemerkung dabei, deswegen kriegt man auch häufig so Vorwürfe oder so schräge Seitenblicke, wenn man eben das, was ich hier so mache, eben diese Pränataldiagnostik und die damit verbundenen selektiven Abtreibungen zu kritisieren, von feministischer Seite, ob man dann noch tatsächlich so eine richtige Feministin sei. Und das würde ich aber weiterhin behaupten, dass ich das bin und das auch durchargumentieren kann. Aber die Grundkonzeption hinter dieser Selbstbestimmung als Abwehrforderung ist relativ einfach und nachvollziehbar. Das steht logischerweise in der Tradition von einer fortgesetzten Aufklärung und soll eben dazu führen, dass also niemand und eben als feministische Forderung keine Frau von nichts und niemandem daran gehindert werden kann, die für sie beste Entscheidung über ihre Lebensgestaltung zu treffen und auch in die Tat umzusetzen. Und da sowohl gesellschaftlich als auch gesetzlich Frauen anderen und schärferen Reglementierungen unterworfen sind und also waren und immer noch sind, andersrum, was ihr Benehmen, ihre Körper und ihre Lebensgestaltung anbelangt, richtete sich der Kampf, der feministische Kampf gegen diese restriktiven gesellschaftlichen Forderungen und Gesetze. Die Forderung nach Selbstbestimmung ist also in erster Linie eine Abwehrforderung gegen als Zumutung empfundene Vorstellungen über Moral, angemessenes Verhalten, Denk- und Handlungsvermögen und die diese manifestierenden Gesetze, Regeln und Normen. In einer liberalisierten Gesellschaft, die im biopolitischen Bereich nicht so sehr durch Verbote von außen, als vielmehr durch gesellschaftlich erwünschte, internalisierte Verhaltensweisen geregelt wird, kollidiert diese Idee mit ihren Widersprüchen. Und da als weiterer Faktor die Frauenbewegung als kollektiver Akteur heutzutage beinahe bedeutungslos geworden ist, sind die einer Frau als die besten für ihre Lebensgestaltung erscheinenden Entscheidungen zumeist solche, die mit den herrschenden Verhältnissen funktionieren und nicht gegen diese. Und die herrschenden Verhältnisse sind in Deutschland allen Reden von Inklusion, von Menschen mit Behinderungen beispielsweise und auch einigen Erfolgen der Behindertenbewegung zum Trotz weiterhin behindertenfeindlich. Daher haben wir auch zum Beispiel, dass 90% der Föten, denen Trisomie 21 diagnostiziert wurde, also das sogenannte Daumensyndrom, werden halt abgetrieben. So, trotz allem Reden von Inklusion zum Trotz. Und Pränataldiagnostik ist mittlerweile zu einem normalen Vorgang geworden im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung von Schwangeren, die immer mehr Schwangere wie selbstverständlich in Anspruch nehmen. Und sie nehmen das in Anspruch, weil, oder sie machen das halt einfach ganz selbstverständlich, weil es einmal normal ist und weil es eben diese Hoffnung gibt auf eine negative Diagnose. Also auf diesen Satz, es ist alles in Ordnung. Und wenn sich die aber nicht erfüllt, dann wird halt, weil irgendwas Auffälliges ist, dann wird halt weiter diagnostiziert, dann wird halt geguckt, was ist es genau, was hat der Fötus, was ist es für eine Behinderung, was ist es für ein Schaden, also immer in Anführungszeichen. Und das ist halt so eine Diagnosespirale, wird es auch genannt. Und die endet halt dann sehr häufig mit der Abtreibung des eben als geschädigt angesehenen Fötus. Die feministische Forderung nach Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben und konkret auf das Recht auf einen Abbruch einer nicht gewollten Schwangerschaft hat sich so mittlerweile oft in eine individualisierte Vorstellung von einem Recht auf ein eigenes, auf ein gesundes und manchmal sogar auf ein perfektes Kind verwandelt. Der Begriff Pränataldiagnostik umfasst alle Diagnosemethoden, die etwas über den Zustand des Fötus bzw. des Embryo aussagen. Ich benutze das der Einfachheit halber mal so ein bisschen parallel. Eigentlich ist Embryo halt die erste Phase bis zur 11. Schwangerschaftswoche und Fötus ist das danach bis zur Geburt. Aber weil es eben Pränataldiagnosen gibt, die in der einen Zeit gemacht werden und dann in der anderen, dann ist es zu kompliziert, jedes Mal den richtigen Begriff dazu zu sagen. Von daher bin ich da mal so ein bisschen lax begrifflich. Genau, da gehören halt alle Diagnosemethoden dazu, die eben was über den Zustand des Fötus aussagen wollen. Also sowohl nicht-invasive wie Ultraschall und oder den neuen Bluttest, worauf ich später noch zu sprechen komme, als auch sowas wie Amniozentese, also diese Fruchtwasseruntersuchung. Und andere Methoden. Das Ziel solcher Tests ist es in der Regel zu gucken, ob eben, was ich eben schon meinte, mit dem Fötus alles in Ordnung ist. Und was genau getestet und untersucht wird, wird oft nicht so ganz genau mitgeteilt und aber auch selten nachgefragt. Diese Methoden sind teilweise, kann man die eindeutig als selektiv werten, wenn eben das Ziel der Untersuchung ist, also eine Selektion vorzunehmen, ist es gesund oder ist es eben dann in der Dichotomie krank, hat es einen Schaden. Und andere sind aber ambivalenter, zum Beispiel Ultraschall oder bestimmte Blutuntersuchungen, weil die eine Bandbreite von Fragestellungen abdecken. Also Ultraschall kann man beispielsweise auch einfach machen, um nochmal nachzukontrollieren, nach einem Schwangerschaftstest besteht tatsächlich eine Schwangerschaft. Oder am Ende der Schwangerschaft, wie liegt das Kind? Ist es jetzt, wenn die Wehen einsetzen, ist dann alles in Ordnung. Und auch bestimmte Blutuntersuchungen dienen halt auch dazu, also so eine Verträglichkeit, es gibt so Blutuntersuchungen, die Blutgruppe untersuchen, ob die der Frau mit der des Fötus übereinstimmt oder ob es da zu Komplikationen kommen kann. Also es gibt quasi selektive und nicht selektive Blutuntersuchungen. Das kann man nach der Methode nicht immer so eindeutig entscheiden. Und diese, was ich als selektive Methoden bezeichne, das sind halt die, die eben eine Suche nach der Abweichung oder nach der Schädigung des Fötus dienen. Und es gibt so Diskurse, dass es auch eine Behandlung dann möglich ist. Das ist aber medizinisch, man könnte freundlich sagen, in den Kinderschuhen. Aber eigentlich ist es, also die meisten Behinderungen, die meisten sogenannten Schädigungen, sind, kann man nicht in Uterus, in Uteri behandeln. Weil man sich das ja auch, also, weil, wo ich auch sagen würde, ich fände das auch gar nicht wünschenswert, da groß dran rumzuforschen, ob man irgendwie Föten operieren kann, beispielsweise am Herzen. In der Regel bedeutet es, dass, also, weil es eben keine Untersuchungen sind, die darauf hinzielen, irgendwas zu behandeln, sondern eben nur nach einer selektiven Entscheidung dann verlangen, bedeutet das, dass die Schwangere nach einer positiven Diagnose, also wo eine Schädigung gefunden wurde, vor der Entscheidung steht, die Schwangerschaft trotzdem in Anführungszeichen auszutragen oder eben wegen der diagnostizierten Beeinträchtigung dieses Kindes, das eben nicht mehr zu wollen und abzutreiben. So ein kurzer Einschub, es gibt halt eine Besonderheit in der Bundesrepublik, dass es seit 1995 keine eugenische / embryopathische Indikation mehr gibt. Das heißt, also der 218 sieht ja seit 1995 so aus, dass es bis zur 12. Woche eine Beratungsregelung gibt. Also sprich, nach einer Pflichtberatung darf eine Frau nach ihrem eigenen nach ihrer eigenen Entscheidung dann abtreiben, wenn sie nach der Beratung 3 Tage gewartet hat. Und nach diesen 12 Wochen gibt es noch Indikationen, nach denen auch abgetrieben werden kann. Das eine ist halt, eigentlich gibt es nur noch die, genau, Entschuldigung, es gibt nur noch die medizinische, weil also eine andere Indikation ist die ethische, sprich nach einer Vergewaltigung, aber die geht auch nur bis zur 12. Woche. Genau, also über die 12. Woche hinaus darf in Deutschland nur noch bei medizinischer Indikation abgetrieben werden. Das bedeutet, dass die psychische oder physische Gesundheit der Frau in Gefahr ist. Und vorher konnte man eben, und das ist auch in den meisten Ländern, wo es solche Indikationen gibt, normal, dass es diese Indikation gibt, eben nach embryopathischer Indikation abschaffen. Das heißt, sobald eine Pränataldiagnose positiv ist, ist das der Grund, warum abgetrieben werden kann. In Deutschland ist es eben nicht möglich, sondern die Begründung muss immer sein, weil diese pränatale Diagnose die Frau so stark belastet, darf dann die Abtreibung durchgeführt werden. Also ich ging jetzt mal kurz auf 2 Diagnoseverfahren ein, die halt relativ neu sind und auch meiner Meinung nach die Zugänglichkeit selektiver Praktiken und den Diskurs darüber auf eine neue Stufe gehoben haben in Deutschland. Das eine ist die Präimplantationsdiagnostik, die ist im November 2011 legalisiert worden. Nach dem Präimplantationsgesetz ist es eben seit 2011 zulässig, diese Diagnose durchzuführen, wenn aufgrund der genetischen Veranlagung der Eltern eine schwerwiegende Erbkrankheit oder eine Tod- oder Fehlgeburt wahrscheinlich scheint. Also Präimplantationsdiagnostik bedeutet ja, das ist in vitro, also das ist halt eine künstliche Befruchtung hat es vorher gegeben und da gibt es dann immer mehrere befruchtete Eizellen und die werden halt alle untersucht, ob es da dann so einen Schaden gibt und die ohne Schaden werden dann eben eingesetzt, um dann eine Schwangerschaft hervorzurufen. Und das eben bei dieser Präimplantations, also da es gibt keine Liste mit Erbschäden, die irgendwie als schwer genug gelten. Das ist ja auch nachvollziehbar, man möchte ja keine Liste haben von Schädigungen oder von Behinderungen, die man irgendwie als schwer genug empfindet, dass diese Leute irgendwie nicht zur Welt kommen sollen. Also da es eben so eine Liste nicht gibt, bleibt die Entscheidung über, ob dieses Paar, das die Diagnostik durchgeführt haben lassen will, Ethikkommissionen überlassen. Die sind, also das wird so jetzt gerade alles erst eingeführt, auf Länderebene werden da gerade Gesetze gemacht. Wie diese Ethikkommissionen genau besetzt sein sollen und so weiter. Und die entscheiden dann über den einzelnen Fall per Antrag. Der Name ist aber so ein bisschen irreführend, weil diese Kommission nicht den ethischen Gehalt dieses Antrags überprüfen sollen, sondern nur, ob die im Gesetz genannten Kriterien gegeben sind. Da im Gesetz das Kriterium aber schwerwiegend nur ist, beißt sich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und man wird es auch wahrscheinlich erstmal nicht so genau rausfinden, was sie da überhaupt machen, weil die Gesetze, die bisher auf Länderebene gemacht worden sind zur Durchführung von diesem Prozess, haben eine relativ hohe ein hohes Datenschutzkriterium, sodass man eigentlich wahrscheinlich nicht mehr erfahren wird, als wie viele Anträge wurden genehmigt von dieser Kommission im Jahr und sonst nichts. Und man wird nicht wissen, was es, was da genau passiert, erstmal. Und das Zweite, was sich geändert hat, das ist jetzt im Bereich der Pränataldiagnostik, ist dieser Bluttest, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das, was in Deutschland hauptsächlich verwendet wird, ist der Prena-Test. Der ist auch extra in Deutschland zugelassen worden und auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell gefördert worden, dessen Entwicklung. Was der tut, ist aus dem Blut der Schwangeren so Genbrocken des Fötus rausfiltern und zu untersuchen. Bei der Einführung im August 2012 auf den deutschen Markt hat nur auf Trisomie 21 untersucht, also sprich das Down-Syndrom. Mittlerweile, seit Anfang letzten Jahres, wird er eingesetzt, um auch auf Trisomie 13 und 18 zu testen. Und das Äquivalent, was von US-amerikanischen Firmen vertrieben wird, die Hormonie- und Panorama-Tests, die können auch an Geschlechtschromosomen gebundene Abweichungen feststellen, wie das Turner- oder Kleinfelter-Syndrom. In Bezug auf diesen Test fürchten Kritikerinnen halt eine Ausdehnung, eine immer weitere, die man ja schon hat. Wenn erst war es Trisomie 21, jetzt sind es auch noch andere Trisomien und noch andere Abweichungen. Also die Ausdehnung ist schon da und es wird aber noch eine weitere Ausdehnung befürchtet, einmal auf mehr genetische Merkmale und andererseits darauf, dass Schwangere das immer früher in Anspruch nehmen. Dann wird es gerade diskutiert, dass die Krankenkassen diese Tests übernehmen werden, weil zurzeit muss das noch privat finanziert werden. Aber das wird diskutiert von den zuständigen Gremien. Und was auch befürchtet wird, ist, dass wenn das einmal eingeführt wird, Krankenkassen das finanzieren, ist das sozusagen auch so eine Weihe als normale Diagnosemöglichkeit, dass das sich dann auch zum allgemeinen Screening ausweitet, also dass sozusagen auch immer, also dass sozusagen die ganze schwangere Bevölkerung dann diesen Test macht. Das waren ja jetzt relativ viele Kontra-Argumente, die ich mal so immer so en passant gebracht habe. Es gibt natürlich auch Leute, Gruppen, Strömungen, die das alles ganz richtig und gut finden. Da gibt es vor allem drei, also die ich jetzt mal so rausgreife, weil es mir die wichtigsten erscheinen in unserem Diskussionszusammenhang. Das eine ist natürlich so eine Forschungsmedizin-Technik-Argumentation, die das eben als Fortschritt begreift, die das Recht auf Wissen betont, die das eben als Selbstbestimmung der wahlweise Frau-Patientin des Paares versteht, diese Technologien, diese Methoden in Anspruch zu nehmen, wo auch viel mit so einer Besser-als-Logik argumentiert wird. Also dass dieser Prena-Test, der immerhin besser sei als eine Amniozentese, ach, das habe ich eben vergessen zu sagen, was der ersetzt natürlich, dieser Bluttest, ist eine Amniozentese, eben die Fruchtwasseruntersuchung, wo man vorher mit Trisomien 21 und so weiter festgestellt hat. Und eine Fruchtwasseruntersuchung besteht darin, dass eben so eine lange Nadel in die in den Bauch gepiekst wird und da eben Fruchtwasser entnommen wird, was einerseits schmerzhaft ist und andererseits auch die Schwangerschaft gefährden kann. So, also zurück zu dem Satz. Also so eine Besser-als-Logik, der Prena-Test ist besser als eine Fruchtwasseruntersuchung ist besser als ein behindertes Kind. Also so eine Fortschrittslogik einfach, das damit begründet. Die zweite wichtige Strömung, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, ist eben aus der Frauenbewegung, die da bestimmte Strömungen sehr deutlich dafür sind, dass das eingesetzt werden kann, dass das auch beforscht wird, dass das ausgeweitet wird, diese Technologien, was eben aus logischerweise der Forderung nach einer Abschaffung des Paragraphen 218, nach einer Freigabe von Abtreibung kommt und aus einer Überlegung, dass eben Frauen das Recht auf Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper haben sollen. Und in dieser Bewegung wurden eben die Gründe nicht hinterfragt. Also es wurde, ne, Frauen haben das Recht, mit ihrem Körper zu machen, was sie wollen, und keiner hat das Recht, ihnen das zu verbieten, und aber auch nicht zu fragen, warum sie das denn tun. Und die Gründe von Frauen nicht hinterfragen wollen, Prinzip wird natürlich dann auch auf pränatale Diagnostik angewandt. Allerdings interessanterweise bei den meisten nicht auf geschlechterselektive Diagnostik und Abtreibung, weil da sind sich dann die meisten Feministinnen einig, dass das wiederum nicht geht. Also wenn eben verstärkt, also wenn halt bei einer Pränataldiagnose geguckt wird, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge, und dann eben geschlechterselektiv abgetrieben wird. Der dritte interessante Strang von Pro-Argumenten sind halt queere Argumentationen, die aus einer Kritik an heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit überhaupt schon, also sozusagen Pro-Technik sind, weil eine Entwicklung von Technologie es queeren Menschen auch einfacher macht, außerhalb von Hetero-Repro-Sex Kinder zu bekommen. Außerdem gibt es auch eine starke Argumentation, dass eine vermehrte Technisierung auch so ein Konzept von Natürlichkeit, was auch logischerweise abgelehnt wird, auch dekonstruiert. Das ist allerdings eigentlich kein Argument für eine pränatale Diagnostik, auch wenn die Strömungen das oft durcheinander oder zusammen argumentieren, weil bei einer pränatalen Diagnostik geht es ja um bereits schwangere Personen. Eher könnte man erwarten, dass wenn sich Queers damit auseinandersetzen, sie eigentlich auch gegen solche Technologien wären, weil es ja aus einer queeren Perspektive auch man sich das vorstellen kann, dass man das ablehnt, dass nach Geschlechterchromosomenabweichungen gescannt oder gescreent werden kann. Weil das ja von der Mehrheitsgesellschaft auch deutlich als Abweichung und als Schaden wahrgenommen werden kann. Und das gilt eben für pränatale Diagnostik und auch für Präimplantationsdiagnostik. So, jetzt kommt sozusagen ein inhaltlicher Sprung zu diesem Eugenik-Thema, und ich erkläre gleich, was das alles damit zu tun hat. Weil, also heutzutage ist es relativ selten, dass Leute diesen Begriff verwenden, Eugenik für pränatale Diagnostik oder Präimplantationsdiagnostik. Das war aber in den 80er Jahren beispielsweise, als die Kritik aufkam, anders. Also in den frühen Texten von der Behinderten-, Krüppelbewegung und der Frauenbewegung war noch relativ, also wurde noch stärker betont, dass es eine Kontinuität gibt, auch zum NS. Und es wurde relativ normal, diese humangenetischen Techniken und Beratungsstellen, die dann auch aufgemacht wurden und auch stark kritisiert wurden, als eugenisch bezeichnet. Jetzt mache ich keinen ganzen historischen Abriss von 1800 sonst was über den NS bis in die 50er Jahre, sondern ich mache das nur kurz so ein bisschen, ich erkläre mal ein bisschen, was theoretisch mit Eugenik gemeint war und was darunter alles gefasst war, weil das ist halt, wenn man es auf NS fokussiert, dann fallen da große Teile raus, die aber für unsere Debatte vielleicht sogar interessanter sind. Weil es eben auch in der Weimarer Republik in der ersten Frauenbewegung eine große Debatte um Eugenik gab und auch eine große Befürwortung. Zurück geht das Ganze auf, also Eugenik bedeutet sowas wie Wissenschaft vom guten Erbe. Das ist halt von diesem griechischen Eugenes wohlgeboren. Und als die Begründer gelten für England Francis Galton und für Deutschland Alfred Plötz. Und Plötz hat 1895 das Buch veröffentlicht, Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen. Deswegen ist es auch in Deutschland sozusagen, Rassehygiene wird synonym für Eugenik verwendet. Also manchmal findet man das in Büchern, dass das diskutiert wird, dass das was völlig anderes ist. Das ist aber eine Theorie, die ich nicht so teile und die eigentlich auch, naja, von der, wie sagt man, von dem Mainstream der Wissenschaft auch nicht geteilt wird. Und Eugenik ist halt eine Gesellschaftstheorie gewesen, die einen wissenschaftlichen Anspruch hatte und ein bevölkerungspolitisches Ziel. Das ist eine biologische Interpretation sozialer Bedingungen oder sozialer als Problem wahrgenommener Bedingungen, die einfache Erklärungen und Lösungsansätze für komplexe Probleme anbot. Kern von dem Ganzen ist eine Vorstellung von Erblichkeit verschiedenster Eigenschaften und Krankheiten, also sowas wie Alkoholismus sollte erblich sein oder Tuberkulose. Allgemein ein sogenanntes asoziales Verhalten und so wurde eben als erblich gedacht und in so einer dann wegen gesellschaftlichen Bedingungen, sozialstaatlichen Programmen, medizinischer Versorgung, wieder in großen Anführungszeichen fehlenden Selektion, wurde dann eben gedacht, dass sich diese, also dass eigentlich die, also ne, das, was man als lebensunwertes Leben bezeichnet hat oder als minderwertiges, was eigentlich unter natürlichen Bedingungen nicht leben würde, beziehungsweise sich zumindest nicht fortpflanzen würde, eben weiterlebt und sich fortpflanzt. Und noch dazu kam, also das ist tatsächlich auch eine relativ klassenspezifische Annahme, weil das auch, also die guten Eigenschaften hatten sozusagen die Leute, die reich waren. Das, also jetzt auch ein bisschen verkürzt alles, aber also die Leute, die es halt geschafft hatten, zu Geld zu kommen, die mussten irgendwie gute Anlagen haben und die Leute, die eben arm waren, Arbeiterklasse und noch weiter Verarmte mussten sozusagen schlechte Anlagen haben und das führte zu so einem Bedrohungsszenario, das da aufgebaut wurde von einer Annahme von einer Degeneration des Volkskörpers. Also ne, Bevölkerung halt als Volkskörper gedacht, in dem sozusagen die einzelnen Bürger die Zellen sind, die wie in einem menschlichen Körper alle voneinander abhängig sind und zusammenarbeiten müssen, damit das System funktioniert. Die Vorschläge, die gemacht wurden, um diesen Zustand zu ändern und das zu verbessern und zu verhindern, dass eben das Volk degeneriert und ausstirbt, war also das, was man als positive Eugenik bezeichnet, so eine Förderung kinderreicher Familien, aber eben also kinderreicher, gut situierter Familien, also jedenfalls nicht asoziale, ne, immer in Anführungszeichen. Und aber hauptsächlich wurden negative eugenische Maßnahmen diskutiert, sowas wie Gesundheitszeugnisse, die vor der Ehe ausgestellt wurden. Eheberatungsstellen wurden eingerichtet, in denen dann so Ahnenkarten gemalt wurden. Sterilisationen wurden halt ganz massiv diskutiert, tatsächlich auch aus so einem humanen Impetus, weil jemanden zu sterilisieren und dann aber, also weil er sich ja dann nicht fortpflanzen kann, weiterhin in Freiheit zu lassen, wurde eben als humaner empfunden und auch natürlich als preiswerter, als die Person wegsperren zu müssen. So, und das ist halt in so einem Gedanken, Gesellschaftsbild, wo man daneben keine große Alternative mehr gesehen hat. Und was natürlich auch diskutiert wurde im Zuge von, es gab ja in der Weimarer Republik auch eine große Debatte um den Paragraphen 218, was man mit dem tun soll, wo auch Abschaffung gefordert wurde, aber wo eben auch viel über die eine Einführung einer eugenischen Indikation nachgedacht wurde und die gefordert wurde. Und das ist jetzt, also es ist eben dieser ganze eugenische, rassehygienische Zusammenhang, das sind unterschiedlichste Strömungen gewesen, die darüber diskutiert haben und wo auch die unterschiedlichen Strömungen verschiedene Schwerpunkte gesetzt haben und auch also viele für eine freiwillige Einführung dieser ganzen Maßnahmen eingetreten sind, andere halt für Zwangsmaßnahmen. Und man, also dieser Volksgedanke war halt in der Weimarer Republik relativ weit verbreitet und eben nicht nur so ein Monopol rechter Kräfte. Und es gab auch Strömungen, die das sozusagen diskutiert haben, um eine höhere Entwicklung einer arischen Rasse zu erreichen. Aber es gab auch Strömungen, die sich eigentlich gegen so eine, also nicht nur eigentlich, die gegen so einen Arier-Diskurs und überhaupt gegen so einen Rassediskurs und argumentiert haben und eher an so einer Einsparung der Sozialkosten orientiert waren in ihrer Argumentation. Und in diesen Fraktionen, die halt eben nicht so rechts waren, eigentlich eher auch sogar links, so Sozialdemokraten, KPD, radikale bürgerliche Frauenbewegung, die haben halt auch viele von denen auf so einem Kosten-Nutzen-Rechnung argumentiert. Und das leuchtete halt auch Leuten, die in der Fürsorge gearbeitet haben und eigentlich den Armen auch was Gutes tun wollten, so ein. Und das waren eben vor allem Frauen, die in der ersten Frauenbewegung engagiert waren. So vor allem eben ist da der Bund für Mutterschutz hervorzuheben. Also es gab halt die erste Frauenbewegung, das ist sozusagen das, also was man als erste Frauenbewegung bezeichnet, das sind quasi alles nur die Bürgerlichen, weil die, die keine Bürgerlichen waren oder keine sein wollten, hauptsächlich in gemischten Gruppen wie der SPD und der KPD unterwegs waren und sich auch gar nicht selber so sehr als Frauenbewegung empfanden. Von daher hat man sozusagen nur Bürgerliche in dieser Frauenbewegung. Und in diesen, also und der Bund für Mutterschutz war halt in dieser radikalen Strömung so eine wichtige Gruppe. Und da hat vor allem Helene Stöcker, um mal so einen Namen zu sagen, die eben die Vorsitzende von diesem Bund war, zu so einer Amalgamierung von rassenhygienischen Programmpunkten und frauenpolitischen Strategien beigetragen. Und das aber eben als auch eben nicht als Zwang, sondern im Idealfall sollte das als selbstregulativ funktionieren von den Frauen. Und also so dieser Fürsorgegedanke, das muss man sich auch ein bisschen vorstellen, dass das nicht so sehr auf das Wohlergehen des Einzelnen gerichtet war, sondern eben vielmehr auf so eine Herstellung und Stärkung von eben dieser Gemeinschaft, dieser Volksgemeinschaft. Und im Umkehrschluss zu so einer Stärkung, die man da hervorrufen wollte, ist es halt sozusagen, werden die anderen, die eben als weder gesund noch kraftvoll wahrgenommen werden, als minderwertig aus dieser Volksgemeinschaft aussortiert. Und ja, wenn man eben über so Kontinuitäten zwischen genau diesen Gedankengängen nachdenkt, also zwischen sowas wie Eugenik und Humangenetik, zwischen Eugenik und diesen reproduktiven Technologien, dann eben macht es nicht so viel Sinn, das als Parallelisierung mit dem Nationalsozialismus, mit Euthanasieprogrammen wie T4, mit so einer Vernichtungspolitik nachzudenken, sondern eher darüber nachzudenken, was hat es an gemeinsamen Punkten oder eben vielleicht auch nicht, vielleicht macht es eben auch keinen Sinn, mit diesen Strömungen der Weimarer Zeit. Und dann mache ich noch so ein kleines Zitat eben von besagter Helene Stöcker. Das ist von 1907 schon, wo sie auf so einem Kongress, genau, 1907 sagt, dass auch die Mutterschutzbewegung eine Bewegung für Rassenverbesserung ist, da sie nicht nur gegen den in Not geratenen Müttern und Kindern helfen, sondern auch dafür Sorge tragen will, dass Menschen, deren Existenz keinen Fortschritt für die Menschheit bedeuten kann, wenn möglich überhaupt nicht geboren werden. So, und diese Überlegung einerseits, dass halt als Individual, also sozusagen als Ideal von einer Selbstbestimmung von Frauen, wie das verstanden wurde von diesem Mutterschutzbund, zu denken und gleichzeitig mit diesem besser ist es, wenn es nicht geboren wird, finde ich schon, dass man das überlegen kann, ob das was komplett anderes ist, als was heute getan wird, oder ob es eben doch Parallelitäten und unterbrochene Kontinuitäten und so gibt. Genau, soweit erstmal.